Durch den Tod von Julius II. Ergeben sich für Michelangelo neue, alte Chancen. Denn die Medici haben es geschafft, in Florenz wieder die Macht an sich zu reißen. Und sie sind mächtiger als je zuvor. Kurz hintereinander stellen sie zwei Päpste. Michelangelo kennt die beiden noch aus seiner Jugend in Lorenzos Garten. So kehrt der Künstler in seine Heimatstadt zurück.
Die Medici haben einige große Aufträge für ihn. Michelangelo soll eine Bibliothek für ihre Büchersammlung bauen. Und er soll eine Sakristei errichten, in der die prominenten Mitglieder der Familie beerdigt werden, die sogenannte Medici-Kapelle. So wird Michelangelo zum Unternehmer, der zahlreiche Handwerker beschäftigt.
Doch dann verlässt die Medici ihr Glück. Beim Sacco di Roma, einem brutalen Plünderungszug von Söldnern, wird der Medici-Papst entmachtet. Auch in Florenz rebellieren jetzt wieder die Bürger und jagen die Medici aus der Stadt. Es folgt ein dreijähriger Krieg.
Zum ersten Mal in seinem Leben ergreift Michelangelo ganz offen Partei für die Republik. Er wird zum obersten Festungsbaumeister. Überlegt ausführlich, wie man die Hügel, die die Stadt umgeben, schützen kann.
Wir brauchen mehr Matratzen!
Wo sollen die denn alle hin?
Wir lassen sie mit Seilen vom Glockenturm herab.
Für Kunst hat er dabei kaum Zeit.
Die Matratzen werden die Kraft der Geschützkugeln abfangen.
Doch Florenz verliert den Freiheitskampf. Die Stadt fällt zurück an die Medici. Und Michelangelo ist nun in ernster Gefahr.
Öffnet die Tür! Wo ist Michelangelo? Der Bildhauer! Wir haben den Auftrag, ihn vor das hohe Gericht zu bringen.
Michelangelo hält sich bei einem Freund versteckt. In Florenz rollen die Köpfe, buchstäblich. Doch Michelangelo bleibt verschont. Seine alten Kontakte zu den Medici helfen ihm noch immer, trotz seines Einsatzes für die Republik. Der aus dem Exil zurückgekehrte Medici-Papst vergibt ihm. Michelangelo nimmt die Arbeit an der Medici-Kapelle wieder auf. Er weiß, sein Leben verdankt er einzig dem Schutz des Papstes.
Wieder ist Michelangelo also mittendrin im Konflikt seines Lebens. Wieder ist er hin und her gerissen zwischen der Loyalität zu den Medici, denen er so viel zu verdanken hat, und seiner Leidenschaft für die Sache der Republik. Mehr denn je ist er überzeugt, dass die Macht nicht in die Hände Einzelner gehört, dass dies nur zu Missbrauch und Krieg führt.
Dennoch weiß er, dass er, gerade als Künstler, von den Mächtigen abhängig ist. Seine Kunstwerke entstehen durch ihr Geld, ihren Einfluss, ihren Schutz. Seine Distanz und sein Sarkasmus, selbst gegenüber seinen mächtigen Auftraggebern, verliert er trotzdem nicht.
Beispiel Medici-Kapelle. Die Statuen der beiden Herzöge Giuliano und Lorenzo de' Medici haben keinerlei Ähnlichkeit mit den beiden Verstorbenen.
In 1000 Jahren weiß sowieso niemand mehr, wie sie ausgesehen haben.
Die Kunst schwebt für Michelangelo über der Tagespolitik. Kunst bleibt, Herrscher kommen und gehen. Das zeigt auch ein langer Brief an einen Freund, in dem sich Michelangelo über den Vorschlag der Medici lustig macht, eine kolossale Statue vor der Kirche San Lorenzo aufzustellen.
Nach meiner Ansicht wäre es viel praktischer, den Koloss dort zu errichten, wo sich der Barbierladen befindet. Da der Abbruch dieses Ladens wegen der Einnahmen vielleicht nicht tragbar wäre, so habe ich daran gedacht, die Figur in sitzender Haltung darzustellen. Der Sitz müsste dann so hoch sein, dass man darin den Barbierladen unterbringen könnte, indem man den Bau hohl ausführt. So würde man der Miete nicht verlustig gehen. Ein Freund riet mir auch, man müsse darin einen Taubenschlag einrichten. Mir ist aber noch ein anderer, weit besserer Einfall gekommen. Aber dafür müsste man die Figur noch größer bauen. Ihr Kopf müsste nämlich San Lorenzo als Glockenturm dienen. Er braucht ja dringend einen. Wenn man dann die Glocken darin zöge und ihr Klang aus dem Munde dröhnt, so würde sich das anhören, als schreie der Koloss nach Gnade. Schreie der Koloss nach Gnade.